Sie hören Kontrafunk aktuell. Spanien hat EU-Gelder, also Steuergelder, die eigentlich zur Bewältigung der Corona-Krise gedacht waren, zweckentfremdet. Das behauptet jedenfalls die spanische Zeitung El Mundo. Es geht um 2,4 Milliarden Euro. Die sollen wohl angeblich 2024 in die Pensionskasse der Beamten sowie in den Topf für Mindestrenten geflossen sein. Voriges Jahr sind dann anscheinend weitere 8,5 Milliarden Euro im spanischen Sozialsystem versunken, macht zusammen rund 11 Milliarden Euro. Darüber spreche ich mit Michael Jäger. Er ist Präsident des Europäischen Steuerzahlerbundes und zugleich Vizepräsident beim Bund der Steuerzahler in Deutschland und in derselben Funktion auch in Bayern. Guten Tag, Herr Jäger. Was haben Sie gedacht, als Sie von dieser Nachricht gehört haben?
Aus meiner Sicht die schlimmsten Befürchtungen von uns vom Steuerzahlerbund sind wahr geworden, weil wir mit dem Next Generation EU haben wir ein grundsätzliches Problem gehabt, weil es ja überwiegend Mittel sind, die freihändig, also letztendlich ohne Rückzahlungsverpflichtung vergeben wurden. Und es ist natürlich schon ein starkes Stück, was da jetzt passiert, weil es halt einfach eine klare Zweckentfremdung ist dieser Mittel. Und das darf eigentlich so nicht sein.
Wir müssen mal kurz erläutern, was es mit diesem Geldsegen aus Brüssel auf sich hat. Es sind ja Gelder aus dem EU-Corona-Aufbaufonds, der jetzt, wie Sie gerade gesagt haben, Next Generation EU heißt. Und für diesen Fonds hatten ja 2021 alle EU-Staaten gemeinsam am Kapitalmarkt Schulden aufgenommen, und zwar ungefähr 750 Milliarden Euro. Und daraus werden eben Zuschüsse und Kredite an die Mitgliedstaaten ausgereicht, um dort jeweils die Wirtschaft zu fördern und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Das hatte nun die spanische Regierung unter dem Sozialisten Ministerpräsidenten Sanchez sehr kreativ ausgelegt, sage ich mal, und die Gelder an Rentner und Pensionäre ausgereicht. Welche Konsequenzen müssten aus Ihrer Perspektive jetzt gezogen werden?
Also die Konsequenz ist ja erstmal, wenn Mittel zweckfremd verwendet wurden, man muss erstmal lückenlos den Sachverhalt aufklären. Das soll man das allererste transparent aufklären. Und wir fordern natürlich vom Steuerzahlerbund auch hier strafrechtliche Sanktionen. Das heißt, wenn jemand sowas macht, ist das ja nicht in Ordnung. Das muss er schon erklären. Ist das ein strafbares Handeln? Ja, nein. Und wenn ja, muss das auch mit aller Härte des Gesetzes bestraft werden. Und zweitens muss die EU-Kommission eigentlich diese Gelder zurückholen, weil sie nicht zweckkonform verwendet wurden. Und das ist, sage ich mal, ein ganz klarer Auftrag. Und ich muss natürlich sagen, ich bin ja auch deutscher Vizepräsident. Deutschland ist ja einer der Lösungsfinanziers. Auch von der Seite ist es natürlich extrem inakzeptabel, wenn Mittel eben zweckentfremdet werden. Aber der ganze Fonds ist ja an sich aus unserer Sicht falsch aufgesetzt worden.
Sie haben es gerade erwähnt, diese politische Dimension mit der Rückforderung. Müsste jetzt nicht Bundeskanzler Merz eigentlich zum Mobiltelefon greifen und seine Parteifreundin Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, anrufen und sagen, hör mal, so geht das nicht. Da steckt ja auch Geld der deutschen Steuerzahler drin. Bitte sofort Geldtransporter nach Madrid und die Milliarden zurückholen.
Wenn es Ungarn gewesen wäre, hätte man wahrscheinlich sofort die Mittel wieder eingefroren. Aber nach dem Regierungswechsel würde das jetzt wahrscheinlich nicht mehr passieren. Und das darf ja eigentlich nicht sein, dass man nach irgendeiner Sympathie, Antipathie agiert, sondern vor Gesetz müssten alle gleich sein. Aber natürlich wäre das eigentlich wünschenswert, dass Merz hier, hat sich ja auch schon jetzt positioniert und klar geäußert dazu, was auch den neuen mittelfristigen Finanzrahmen angeht, dass das so nicht mehr weitergehen kann. Er müsste eigentlich die von der Leyen anrufen, hier eben Transparenz zu schaffen und hier keine Mittel mehr aus diesem Fonds und generell keine Mittel nach Spanien zu geben, solange dieser Sachverhalt nicht aufgeklärt ist.
Sie hatten es gerade auch erwähnt, der Fonds, das ist alles falsch aufgelegt. Was ist da Ihr Hauptkritikpunkt?
Damals, wie das passiert ist, da habe ich mich immer erinnert gefühlt an ein Zitat von Winston Churchill, never miss a good crisis. Man hat natürlich Covid zigfach genutzt, um Dinge durchzupeitschen, die man so nicht durchgekriegt hätte. Ja, wir alle haben unter Covid gelitten und den Folgen natürlich. Und dann kam das natürlich sehr, sehr zurecht, ja, dass man erstmalig in dieser Form eine Schuldenermächtigung für die EU geschaffen hat. Man muss auch dazu sagen, es sind ja 750 Milliarden offiziell, aber die sind ja indexiert. Ja, und das ist ja der Witz. Wir liegen ja eigentlich bei über 800 Milliarden. Also das ist auch so etwas, was runtergegangen ist. Man hat es ja nicht gedeckt gehabt, sondern es war indexiert. Ja, und unsere Kernforderung war eigentlich, das Ganze als rückzahlbare Darlehen zu vergeben. Ich habe es jetzt nicht direkt im Kopf, wie wenig Mittel aus diesem Teil der rückzahlbaren Mittel abgehängt wurde. Also sind ja 386 Milliarden waren Kredite und 338 Milliarden Euro waren ja dann Zuschüsse. Und natürlich sind Zuschüsse, ist halt wie so ein Geldregen, das ist wie ein Geschenk. Ja, und Sie müssen sich auch die Zweckbindung anschauen. Also er glaubt, dass Covid an sich ausschließlich die Folgen der Corona-Pandemie bekämpft. Der irrt. Man hat es ja für Digitalisierung und für andere Zwecke auch genutzt, weil das hat man sehr, sehr weit gefasst. Und da ist natürlich von Italien beginnend über Spanien der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und es ist halt nicht die Aufgabe, so wichtig es an sich sein mag, soziale Sicherungssysteme zu stabilisieren, mit EU-Mitteln hier national diese Lücken zu schließen. Dafür waren die Mittel nicht da.
Deutschland trägt ja den Hauptteil der Kosten für diesen EU-Corona-Aufbaufonds, weil Deutschland ist ja auch der größte Nettozahler, aber hält vergleichsweise wenig raus. Spanien zum Beispiel, glaube ich, bekommt 140 Milliarden, Deutschland nur 30 Milliarden. Sind wir damit nicht schon längst in einer Art europäischen Schuldenunion, wenn deutsche Steuerzahler Beamtenpensionen und Renten in Spanien indirekt finanzieren?
Ja, diese Gefahr besteht ja latent. Und Sie müssen ja auch wissen, dass das uns damals als einmalige notwendige Maßnahme, die krisenbedingt gemacht werden musste, verkauft wurde, ja, alternativlos so. Und jetzt, wenn Sie sich den mittelfristigen Finanzrahmen anschauen, da gibt es ja auch die Überlegung zu sagen, dass man eben auch hier schon eine Ermächtigung wieder schafft. Und es sind viele Dinge jetzt in der Diskussion, wo man sagt, zur Verteidigung, und da wollen wir was und da wollen wir was, europäische Schulden aufzunehmen. Und die Gefahr besteht natürlich, dass man irgendwann sagt, ja, dann brauchen wir auch eine Vergemeinschaftung der Schulden. Und dagegen sind wir ganz konsequent, also keine Eurobonds, keinesfalls sollen einzelne Länder, speziell wie Deutschland, dann für Schulden andere Länder zusätzlich haften, weil das ist praktisch unkontrollierbar, weil du ja gar keinen Einfluss hast, wie die dann die Haushaltsgebaren haben. Das lehnen wir ab und es ist die Vorstufe. Wir haben damals gesagt, die Büchse der Pandora der Verschuldung ist geöffnet worden und unsere schlimmsten Befürchtungen befürworten sich jetzt leider. Man muss das jetzt einfach einfangen und das ist jetzt die Aufgabe von der Leyen, hier im eigenen Interesse der Glaubwürdigkeit Transparenz zu schaffen, lückenlos und auch, wenn eben die Mittel zweckentfremdet wurden, diese Mittel zurückzufordern.
Das soll ja alles bis 2058 zurückgezahlt werden. Das sind dann schon über 800 Milliarden. Aber ist das realistisch?
Man muss sich das einmal vorstellen, Sie würden als Unternehmer einen Kredit aufnehmen. Das ist ja die Falle, wie viele private Verbraucher gehen, nehmen einen Kredit jetzt auf und du tust dann erst nächstes Jahr. So. Ähnlich war es ja bei der EU auch. Also ab 28 möchte man dann tilgen. Und jetzt stellt man fest, oh Wunder, dass Zinsen sich verändern können. Man hat damals sich nicht die niedrigen Zinsen gesichert. Und wenn man halt eine 30-jährige Laufzeit hat, hätte man da auf jeden Fall versuchen müssen, maximal, was möglich ist, sich die niedrigen Zinsen zu sichern. Das hat man nicht getan. Und jetzt ist man einfach überrascht. Und Sie können sich das ja selber ausrechnen, was das bedeutet, wenn 800 Milliarden jetzt mit 3,5% zu verzinsen sind. Dann reden wir von 24 bis 30 Milliarden allein Zinsen pro Jahr, die zu zahlen wären und sind. Ja, und normalerweise als seriöser Unternehmer musst du auch tilgen. Jede Bank verlangt das von dir. Du kannst nicht einfach nur sagen, ich finanziere etwas und ich tilge nicht. Und das ist eigentlich jetzt, sage ich mal, die große Bürde, die wir haben. Und die wird jetzt auch missbraucht, weil jetzt die EU-Kommission macht zusätzlichen Eigenmitteln schreit, weil sie ja die Schulden tilgen muss. Also wir werden jetzt zweimal bestraft für einen Fehler im Setup, der eben unter Covid passiert ist.
Also der Corona-Aufbaufonds, das war die erste große gemeinsame Verschuldung der EU-Staaten, kann man so sagen. Doch jetzt gibt es in Brüssel ja bereits die nächsten Pläne. Die EU hat ja offensichtlich so die Legende vom trojanischen Pferd neu erfunden. Offiziell heißt es EU-Eigenmittel, haben Sie gerade angesprochen. Aber drinnen verstecken sich Steuereinnahmen. Was ist da geplant?
Man muss sagen, es gibt einen Vorschlag der EU-Kommission zu den neuen Finanzrahmen, mittelfristigen Finanzrahmen, MFR, mittelfristigen Finanzrahmen 2028 bis 2034. Bislang war es so, dass das Ganze durch einen Anteil an Brutto- und Nationaleinkommen ungefähr 1 bis 1,1% finanziert wurde. Da hat man gestritten, wie hoch dieser Prozentsatz am Schluss ist. Da geht es um Budget und dann auch die Verteilung des Budgets. Und jetzt kommt die EU-Kommission auf die glorreiche Idee, naja, wir machen das Ganze jetzt unabhängiger, wir machen EU-Eigenmittel. Und die EU-Eigenmittel sind nichts anderes als Steuern. Und da reden wir von Themen wie einer zusätzlichen Tabaksteuer, die ist bislang in der nationalen Souveränität, die den Haushalt dann mitfinanzieren soll in Zukunft der EU. Aber auch so Dinge wie Core, das ist eine Unternehmenssteuer, die dann auch noch zusätzlich für Unternehmen anfallen könnte, ab einer bestimmten Größe. Und das Fatale bei dieser Unternehmenssteuer, EU-Unternehmenssteuer, ist, dass sie umsatzgebunden ist, also vollkommen ertragsunabhängig ist, was natürlich am Schluss auch bei schlechter wirtschaftlicher Lage zu einer Substanzbesteuerung führt. Naja, und jetzt kommt das Parlament noch um die Ecke und sagt, naja, wir haben noch weitere Vorschläge an Eigenmitteln. Bislang war es so, dass das Parlament eigentlich in der Regel der Linie der Länder gefolgt ist. Das sind ja die Länder, wo sie gewählt werden, dass man eben über die Höhe des Prozentsatzes BNE gestritten hat, dass man aber eigentlich nicht gesagt hat, schaffen weitere zusätzliche Eigenmittel, um den Haushalt zu finanzieren. Und die Verlockung ist groß. Wir reden da fast von der Verdoppelung des Haushalts zum Vergleich zum alten Finanzrahmen, natürlich für das Parlament, weil dann hast du Gestaltungshoheit, mehr Mittel heißt mehr Umverteilung, das heißt mehr Bedeutung fürs Parlament auch. Und dem müssen wir eigentlich jetzt einen Riegel vorschieben. Es ist fatal, wenn wir hier die finanzielle Souveränität von den Nationalstaaten abgeben an Brüssel. Und da hoffe ich, dass wir die Länder überzeugen können, im eigenen Interesse an der alten bewährten Finanzierung festzuhalten. Aber ich befürchte, dass das eine Mehrheit geben könnte, die das anders sieht.
Wird damit nicht dann mit solchen Plänen die europäische Wirtschaft abgewürgt, sage ich mal, und die Steuerzahler werden weiter ausgepresst, also von den Nationalstaaten und dann noch von der EU?
Das droht tatsächlich, weil diese Steuern sind ja additiv. Ich meine, man kann natürlich jetzt immer mal das Beispiel Deutschland, wo Deutschland ja ein absolutes strukturelles Haushaltsproblem, da könnte natürlich der Finanzminister auf die Idee kommen zu sagen, das ist doch jetzt super, jetzt haben wir EU-Mittel, die EU schöpft das ab, die EU ist schuld, ich muss dann weniger an Brüssel überweisen. Das ist aber extrem kurzfristig gedacht, weil die Tabaksteuer zum Beispiel, die Einnahmen fließen ja dann nicht mehr nach Deutschland, sondern die gehen dann nach Brüssel. Und Tabak zum Beispiel, das ja wissen wir ja auch, wenn die Steuer zu hoch ist, wie in Frankreich, wo jede zweite Zigarette am Fiskus mittlerweile vorbeigeraucht wird, weil eben dort die Tabaksteuer zu hoch ist, dann führt es insgesamt auch zu einem Rückgang der Einnahmen.
Herr Jäger, abschließend noch eine Frage in die Zukunft gerichtet. Sie sind ja diplomierter Kaufmann und wenn wir jetzt mal den Taschenrechner rausholen, da haben wir jetzt 750 Milliarden Euro EU-Schulden, also das sind ja dann über 800 Milliarden, dann haben ja die EU-Staaten einzeln noch hohe Schulden, also insgesamt wohl über 15 Billionen Euro, Deutschland knapp 2,7 oder 2,9 Billionen Euro. Also das ist ja eine richtige Steuern- und Schuldenarie. Wohin soll das führen? Wer soll all diese Schulden mal zurückzahlen und vor allem wann?
Parteiübergreifend müssen alle erkennen, wir brauchen jetzt wirkliche substanzielle Reformen und keinesfalls brauchen wir EU-Schulden. Keinesfalls brauchen wir EU-Steuern, EU-Eigenmittel, sondern wir brauchen das Gegenteil. Wir brauchen Entlastungen, alles, was hilft, in Wachstum zu kommen. Und wenn wir kein Wachstum haben, dann kaufen wir uns nur Zeit. Und das ja machen wird bitter sein. Und das ist eben dann keine finanzielle Nachhaltigkeit. Und die fordern wir vom Steuerzahlerbund jetzt von der Politik ein. Die fordern wir immer, aber es ist jetzt höchste Zeit, hier praktisch gegenzusteuern, weil lange haben wir nicht mehr Zeit, weil uns die Fälle in Europa, aber auch weltweit davon schwimmen.
Spanien hat Gelder aus dem EU-Corona-Aufbaufonds offenbar zweckentfremdet und damit sein Sozialsystem gestützt. Darüber sprach ich mit Michael Jäger. Er ist Präsident des Europäischen Steuerzahlerbundes. Herr Jäger, besten Dank für dieses Gespräch.
Dankeschön.